Who's this? It's almost a cron. Who's this?
The country,
yeah,
or was a country.
Kissinger.
Pre-revolutionary.
Powell.
And every time in the course of our first couple of hundred years that we had a conflict and we called upon all citizens, black citizens as well, to serve, blacks stepped forward.
The army played a significant role because in many ways the army was the first place that blacks and whites began to have to stand together and represent the same idea, even though they were in segregated barracks. They were fighting for the same
cause. They are still not having any rights.
Along the line, where your lives are on the line together, some of the social barriers began to come down.
The experience of World War II helped pave the way of the civil rights movement in several different ways.
Daar komen al de problemen van.
There's a deliberate
mensen die situaties brengen
waar ze niet thuis
horen.
Ja, waar
ze niet kunnen
leven.
Gewoon met minachting ernaar kijken
van
de
minderwaardige
groepjes.
Ja, er zijn wel soldaten.
Ja, nee, dat zijn maar blacks. Soldaten hadden ze nog een dat zegt hij nou net. Daar hadden ze de eerste keer
dat is precies wat ik bedoel. Negers, soldaten, what doesn't matter. But also victory over Jim Crow at home. Het is de vijand. Kennedy is ook de vijand. Een familie als de Kennedys is ook de vijand voor mij. Echt waar.
From all the bads, it's one of
well, they're bad anyway. Not bad. That's what they are. It's as bad as this magnet in a packet of cigarette papers. It's crazy. It's absolutely crazy. I cannot throw this away anymore. This is worth more than it contains. Snap je?
Ja.
Dat is toch krankzinnig? Waarom maak je zoiets? Ik snap daar helemaal niks van. Eerlijk niet. Jij?
Geld uit te verdienen.
Dat is alles, hè?
Zijn jij aan het kennen? Ramdas en Timothy Leary. Oh, dat is on Facebook. No Facebook.
Niks Facebooks. Niks social behavior. Everybody needs to know.
This we are literally at a position where collectively working in harmony we can do most of the things that and take the responsibilities which in the past have been attributed to the great deities of the past. I think the golden age is ahead. It's the golden age of humanist science.
Niet veel meer.
Humanist technology.
Ik heb ook een blikje.
Pagan science.
Mooi. Ik heb ook zelfs nog een beetje echt bier. Wat is dit lekker, man? Dat is totaal te gek.
I think that you could float through all those impressive lists of places in which there are breakthroughs, one after another, and flip planes that fast, because you rest nowhere. And so, if from that place, it is an incredibly creative act, and you can do anything, and you can play.
Ik hoef niet meer, hoor, Theo. Ik hoef niet meer.
The place we share is the place that stands nowhere. Not the place that's caught in these spirals that involve intellectual advance, or now we know it, so on.
Nee, ik ga nog even tabak halen. Jij hebt nog van die biet, hè? Of zit hier nog in?
We're moving from one star system or one galaxy.
En wat zal ik doen? Zal ik hier terugkomen of kom jij terug bij mij? Of zien we elkaar wel weer?
Ik ga koken.
Precies, we zien elkaar wel weer. Tof. Je moet even luchten voordat die ding komt.
Ja, gewoon niet doen.
Atomic physics tells us that. The brain works that way.
Ja, gewoon weer op.
So that,
begin.
Am I more interested in the many landing places and you more in the void?
I don't think so. No. I don't think so. I think we're just sharing an ecstatic delight.
Here.
In the unique
of dankjewel. The form
manifesting. And I'm really an appreciator of the way you are manifesting this lifetime. And you of me. And in a way, it's because we rest in the place behind that. If we're busy being you and me, it gets a little, it's exciting. And I don't want to be not you and me, but I don't want to be only you and me.
Okay, koken is ook een hobby.
Ja.
I think we do most
koken is leuk. Koken is gewoon leuk om te doen.
other hand, there are very fascinating differences between us. And the thing is not to...
Deze knop is gewoon leuk om te doen, toch?
We mustn't just go like feeling so...
Drink.
Ik heb niet meer.
Ja, nog een slokje.
But there are also a lot of exciting contextual differences that are kind of fun to bring up. And why don't you listen?
It doesn't make a difference, I suppose.
No.
I think it makes a difference.
No.
Or spiritual.
What?
Can you see nog steeds mensen?
Nee, if you have a position.
It's important, absolutely. But I don't agree with you that the Kennedys have a better position than you have, or I have.
No.
Definitely not. It looks like it's going to rain, my friend.
Yeah, what's the matter with that?
What is it?
That is my motor.
De zijkant.
Dat zijn de zijkanten. Pokkenwerk om dat eraf te krijgen.
Heb je een zeil bij de hand als het gaat regenen?
Ja, dat kan het lekker regenen.
Oké, okay. Het is gewoon de buitenkant. Ja. En de binnenkant staat in de schuur. En de binnenkant staat in de schuur. Ja? Staat in de schuur?
Ja, de motor staat in de schuur.
Oké. Okay. Ja, goed hoor. Jezus, wat een gedoe, hè?
Ja, het is maar de helft van de kapper. Ik heb er nog allemaal op zitten, de rest.
Nee.
Zo weinig mogelijk eraf halen.
Hey, Joshua. Kijk, je krijgt een biertje, een leeg biertje van me terug.
Ja.
Statiegeld. Ik ga je zien, kerel.
Wat doen we hier?
Ik zit echt te denken, zal ik nog een jas aan doen? Zal ik een sjaal om doen?
Van mooi wit staan.
Zou het de maan? Goed om even weer buiten te zijn. Wat prettig. Weet je, de wijd zijn?
Ik wil hier een serre aanbouwen.
Maakt het allemaal weer zo klein.
Nee, maar dat scheelt een hoop warmte. Dan kan ik mijn planten allemaal in kwijt.
Dat is waar. Dat is waar. Als je planten hebt, is een serre een goed idee. Ja, dat zou ik zeker doen.
Moet ik eerst de woningbouw vragen?
Moet je ze vragen, maar dit is de achterkant. Dus meestal krijg je wel goedkeuring. Als je trouw je huur betaalt, wel.
Dat nog wel, maar ja, dat gaat nou wel veranderen, denk ik.
Gaat het helemaal goed komen. Hé, ik zie je te heel.
Ja, zie je, man. Take care, hè.
You too.
Struikel niet over de boomstronk.
Nee, en over die losse steen.
Oké, ciao.
See you.
steady. Tja, tja is our light.
the coup. Hallo, Mieke? Hallo?
Letztes Mal, als Sie hier waren, hatten Sie was vom Zorek gesagt.
Ja, ich bin auf dem Kuhsleben gewandert und im Jahr darauf wollte ich durch den Zorek laufen. Aber dann kam das mit dem Herzen dazwischen. Ich denke, dieses Jahr versuche ich nochmal.
Ja, wir werden sehen, wie Sie sich machen. So, jetzt kann's losgehen. Wir haben hier übrigens was ganz Neues.
Ah, ja?
Und wenn Sie los, dann sehen Sie's. Sie können den ganzen Weg zurück nach Istar tragen.
Okay.
Und je schneller Sie fahren, desto schneller kommen Sie an, wie im richtigen Leben, verstehen Sie? Wie wär's? Was halten Sie von ein bisschen Gegenwind?
Nein, um Gottes Willen.
Nein.
Das reicht schon.
Gut, dann viel Glück.
Danke.
Hallo, das Boot gehört einem Stig Durander, steuerpflichtig in Schweden, wohnt auf in Spanien. Benutzt wird es aber von seiner Tochter, Louise Durander, 36 Jahre alt. Keine Kinder, lebt allein. Der Hafenmeister sagte, sie kommt manchmal in Begleitung eines Mannes hierher.
Ist der Hafenmeister auf dem Boot gewesen?
Ja, er macht immer gegen 18 eine Runde und hat die Tür bemerkt, die auf und zuschlug. Um 8.15 Uhr hat er es gemeldet.
Okay. Und es hat keiner was gehört oder gesehen?
Nein, um diese Jahreszeit ist die unten kein Mensch und gar nicht nachts. Aber ein Paar, das da oben wohnt, hat ein Auto wegfahren sehen. Ein kleines Auto, vermutlich ein Fiat. Könnte aus der Richtung gekommen sein.
Fiat.
Und der silberfarbene Hyundai da, das ist Ihrer.
Was ist denn das da, Swatman?
Ja, das ist Blut.
Ja, aber ich habe es so verstanden, dass es in der Kajüte passiert ist.
Ja, doch schon. Und da ist noch was anderes Seltsames. Das Rettungsboot ist in der Nacht verschwunden. Der Hafenmeister schwört, dass es gestern noch da war.
Ja, ist der im Wasser?
Nein, das hing da hinten dran. Da oben.
Weißt du, wo sie wohnt?
Ja, darauf wollte ich auch gerade noch kommen. Sie stammt aus Malmö. Die Polizei in Malmö ist zu ihrer Wohnung gefahren. Die rufen an, sobald sie was gefunden haben.
Verdammte Scheiße. Was? So ein Mist, nur Blut, aber keine Leiche.
Es muss doch Schreie gegeben haben. Hat wirklich niemand was gehört?
Nein. Beck, was sagst du dazu? Tja, ich sage auch, verdammte Scheiße. Ich habe das hier gefunden. Vermutlich die Mordwaffe. Das schließe ich aus der Menge Blut, die hier verteilt ist. Sowas passiert nicht bei einem Messerstich.
Aber ich habe hier noch etwas sehr Interessantes gefunden. Das hier kennst du sicher noch, ein alter Radiowecker.
Ja, sicher.
Es ist jetzt 8:45, die Uhr geht also richtig. Und das Glas gut ist. Jetzt stelle ich sie zurück.
Sieh mal, der Hintergrund, das muss hier gemacht worden sein.
Sie haben auch ihr Telefon überprüft. Sie wurde gestern Abend von einer Nummer hier aus Wüstern angerufen. Michael Pettersson.
Michael Pettersson.
Het is gebeurd, hè? Het is gebeurd. Het gebeurd is iets gebeurd, dat kan je niet meer terugdraaien. Het is gebeurd. Heb ik dus ook niks aan. Nee, nog niet. werkt niet. Goed genoeg. En dat popcorn gebeuren, dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet.
Eigentlich ist es nur eine Monatskarte der Bahn.
Du bist am Bahnhof gegangen und hast dir geguckt, welche Himmelsrichtung, welcher Zug fährt dahin und reinsetzen und losfahren.
Für viele aber ist es eine Revolution. Vier Wochen Freiheit. Weg vom Radar der Eltern.
Wir wollen natürlich die große weite Welt kennenlernen.
Bahnticket, dessen Faszination bis heute anhält.
Einfach nur das Gefühl zu haben, du brauchst 400 Mark, und dann kannst du machen, was du willst.
Die 68er haben gerade für Aufbruchstimmung unter den Jugendlichen gesorgt. Alles wird in Frage gestellt, auch wie man den Urlaub verbringt. Viele verspüren Freiheitsdrang und Entdeckerlust.
Wir waren schon sehr speziell, also so wie wir aussahen, mit langen Haaren, der Einheitskleidung der Zeit, also die Jeans und den T-Shirts und den Bundeswehrsachen, die man so hatte, also mit abgerissenen Hoheitszeichen, selbstverständlich auch nicht rausgeschnitten, sondern mit abgerissen. Also zu Hause wurden wir als Gammler beschimpft. Ne? Und die Gammlerbewegung war es auch irgendwo ein Stück weit. Also so dieses sich nicht so um Äußerlichkeiten kümmern, einfach ein Leben fühlen, das war gezwungenermaßen, aber wir haben daraus halt die Ideologie gemacht.
Matthias Brümmelhaus ist damals 18 Jahre alt. Wie viele andere erkennt er in dem neuen Angebot der Bahn, dem Interrail-Pass, ungeahnte Möglichkeiten.
Das traf, glaube ich, unglaublichen Nerv einfach einer ganzen Jugend in Europa, die damals irgendwo halt so zwischen 18 und 22, 23 war.
Das Interrail-Ticket ist ein Angebot von 21 europäischen Eisenbahngesellschaften und ist sofort erfolgreich. Im ersten Jahr werden europaweit 88.000 Pässe verkauft.
Dann war natürlich wichtig, dass für uns junge Leute das eine preiswerte Möglichkeit war zu reisen und das Reisen selbst zu gestalten. Also keine Pauschalreise, keine Vorabbuchung. was passiert.
So. So, komm.
Urlaub ohne Eltern. Danach sehnt sich in den 70er Jahren eine ganze Generation Jugendlicher.
Ute, du hast einen ganz langen Brief uns geschrieben. Dein letzter Urlaub?
Ja, also mir hat der nicht gefallen. Ich war mit der Familie weg. Und da war das eigentlich so, dass ich nicht so viel machen durfte. Ich musste immer, es war immer ein derselbe Tageslauf im Prinzip. Morgens frühstücken und dann an den Strand, abends nach Hause und dann irgendwie spazieren gehen. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Ich wollte einfach mal was selber machen.
Vielen Eltern fällt es zunächst schwer, ihre Kinder alleine reisen zu lassen.
Meine Eltern waren damit einverstanden. Die haben das auf jeden Fall der Möglichkeit vorgezogen, dass wir eine solche Reise trampend machten. Und das war natürlich für meine Eltern auch ein guter Grund, diese Fahrt zu unterstützen, weil man ja als junge Frau auch relativ sicher in so einem Zug ist.
Claudia König studiert 1972 in Münster und möchte nach Athen. Der kürzeste Weg führt quer durch Deutschland. Aber in dem Land, in dem man das Ticket kauft, muss immer noch der halbe Fahrpreis bezahlt werden. Deshalb kauft sie das Ticket in den benachbarten Niederlanden. So darf sie auch in Deutschland umsonst fahren.
Wir hatten uns gebrauchte Bundeswehrschlafsäcke gekauft, die sich dann auch sehr schnell als viel zu warm erwiesen, weil man in den Zügen damals wunderbar übernachten konnte.
Und das ist der Standardwagen für die Schnellzüge der Deutschen Bundesbahn in den 70er und 80er Jahren. 12 Abteile, 72 Plätze.
Ja, das ist hier so ein 6. Abteil. Da kann man die Sitze ausziehen. Auf jeder Seite. Somit haben wir jetzt hier eine Liegefläche. Die Armlehnen kann man hochklappen. Wenn kein Schlafraumblatt mal frei war, dann hat man sich dann hiermit beholfen sozusagen.
Hat man manchmal auch die Socke von dem anderen, von einem vollkommen fremden Menschen irgendwie im Gesicht. Aber das sind ja auch alles dann Jugendliche oder junge Leute. Das sieht man ja alles nicht so eng. Oder da denkt man nicht irgendwie, oh, wie unbequem, sondern irgendwie ist das auch cool.
Corinna Nilsson ist noch Schülerin, als sie zusammen mit drei Freundinnen von Essen aus Richtung Frankreich aufbricht. Die Züge sind voll mit Jugendlichen aus ganz Europa.
Ja, jetzt habe ich ein bisschen sparsam geguckt, was ist denn hier los? Der Zug ist doch voll. Und dann mit der Zeit, dann, wenn man das dann öfters, diese Züge begleitet hat, dann kriegt man dann auch ein Sinnbild dafür, dass sind Reisende, die praktisch auf der Schiene zu Hause sind, die verbringen ihren Urlaub auf der Schiene. Und dann haben die da mehr oder weniger gelebt in dem Zug. Zwei Toiletten zur Verfügung, da wurden Zähne geputzt, da wurden sie teilweise auch rasiert und dementsprechend war dann hier so ein Durcheinander in den Zügen. Aber das waren ganz pflegeleichte Leute. Die hatten hier einen Interrail-Pass, der war gültig von bis, braucht man nur darauf zu achten und dann die eingetragene Strecke, Stempel drauf, war für mich der Fall erledigt.
Deutschen Interrailer zieht es in den Süden. Griechenland, Spanien und Portugal sind die beliebtesten Reiseziele. Einer der ersten Kunden des neuen Tickets ist Kaufmannsgehilfe Willi Sterzenbach. Mit Interrail-Pass und 400 Mark in der Reisekasse soll es losgehen.
Mhm. Portugal war eigentlich unser Ziel, weil wir wussten ja auch damals nicht, wie es da ist und wir waren halt neugierig. Hatten uns also eine Route geplant, wie wir fahren, hatten uns auch bei der Bahn erkundigt. Damals gab es ja kein Internet, so dass wir uns da erkundigen konnten, sondern damals mussten halt die europäischen Bücher gewälzt werden, wie die Anschlusszüge sind.
Doch die dicken Kursbücher nutzen oft nichts, wenn man nicht reserviert hat. Denn während der Ferienzeit fahren auch tausende Gastarbeiter in ihre Heimat. Die Zustände sind oft chaotisch.
Wir hatten uns überlegt, einer geht mal rein, reserviert einen Platz und wir anderen stehen dann draußen, aber man kann da alle paar Stunden mal wechseln. Der eine, der dann auserkoren war, stieg so nach 5 Minuten durchs Fenster wieder aus dem Zug und meinte, auf gar keinen Fall steigen wir diesen Zug, die ziehen da drin ein Messer. Es muss also ganz wirklich heftigere Szenen gegeben haben, im Streit um die wenigen Sitzplätze, die es halt gab. Und wir haben dann gesagt, nee, dann lassen wir den halt fahren und schlagen uns irgendwie durch gen Süden und sind dann mit französischen Staatsbahnzügen Richtung Süden gefahren, ohne so genau zu wissen, wohin das immer ging.
Die Fahrt von Paris nach Athen dauert so 2,5 Tage.
Wir hatten Gott sei Dank vorgesorgt, indem wir in Paris in einem Supermarkt Getränkekisten gekauft hatten. Das war einfach, um was zu trinken zu haben. Wir haben, glaube ich, 2 Kisten Cola und 1 Kiste Bier gekauft. Das Gute waren jetzt diese Getränkekisten, weil die Züge waren extrem voll. Und wir hatten nun diese Getränkekisten als Sitzgelegenheit. Das war ganz, ganz grandios. Das habe ich von da an immer gemacht. Weil das hieß einfach, man sitzt wunderbar auf dem Gang auf einer Getränkekiste. Das Schlafsack drauf und dann war das ganz bequem.
In den Zügen machen die Rucksackreisenden erste Erfahrungen mit den Einheimischen. Auf dem Weg nach Portugal setzt sich eine spanische Familie ins Abteil von Willi Sterzenbach und seinen Mitreisenden.
Wie das so ist bei den Spaniern, zuerst wurden dann mal die Kartons aufgemacht und da kam der Topf raus, da wurden die Ölsardinenbüchsen geöffnet. Also an Schlafen war überhaupt nicht dran zu denken, weil auch da eine Hitze drin war. Sie müssen sich vorstellen, da waren ja 8, 9 Personen da drin in diesem kleinen Abteil. Es roch auch dann entsprechend nach Schweiß, nach Ölsardinen und ja, wir hatten noch ein Kleinkind von 2 Jahren dabei. Das machte dann auf einmal auch seine...
Günter Uecker ist ein Kunstarbeiter und die weiße Latzhose seine Kluft.
Hier unten kein
In seinem Düsseldorfer Atelier bereitet er eine neue Ausstellung vor. Uecker ist ein Weltkünstler mit Basis am Rhein, vielfach ausgezeichnet. Jetzt hat er den Staatspreis des Landes NRW bekommen. Aktuell hat der 85-jährige Künstler Gedichte des persischen Dichters Hafiz aus dem 14. Jahrhundert in Form und Farbe übersetzt. Er arbeitet mit unerschöpflicher Intensität.
Nur nicht das Ganze sehen erstmal, nur das Nächste immer. Und dann kommt man doch in so eine Übung. Und so wie ich arbeite, scheint es manchmal unmöglich, das auch zum Ende zu führen. Oder ich müsste es unterbrechen, aber man sieht immer den Bruch. Also wenn man nächsten Tag wieder anfängt und so. Furchtbar, wie überwinde ich den Bruch? Die ganze Nacht muss es durchgehen und so immer.
Sprache und Schrift haben ihn immer schon fasziniert. Weltberühmt machten Günter Uecker jedoch Nägel.
Mit Gutenberg, oder?
Vor fast 60 Jahren entdeckte er den Nagel als künstlerisches Ausdrucksmittel.
Das sind ganz wichtige Prozesse der Selbstüberwindung auch, dass die Mühsal, so wie beim Pflanzen auf dem Feld, deshalb nenne ich sie auch Felder und aus meiner Herkunft in der Landwirtschaft, das sind alles diese Prozesse, die ganz tief in mir sind und manisch wirklich sich so drängen dann zu einem Handeln zwingen, dass ich mich handelnd befreie von dieser Bedrängnis und der Notwendigkeit, etwas ins Bild zu setzen, was mir unbekannt ist und damit sich offenbart, mir selber, als innerer Dialog.
Poesie wird mit dem Hammer gemacht, zitiert Günter Uecker den russischen Dichter Wladimir Majakowski. Er ist ein ungeheuer produktiver Künstler. An einem vollständigen Verzeichnis seiner Werke wird noch immer gearbeitet. Und immer wieder Nägel.
Dieser Nagel hat eine doch starke Impertinenz, so wie man sagen kann im Vergleich. Ja. Man soll nicht auf Leute zeigen. Nicht? Das ist eine Unart, also Unkunst. Und man soll auch nicht mit dem Finger in der Nase bohren. Nicht, aber das ist es. Es ist eine Aufdringlichkeit, die ich verwende. Und sie ist auch gepaart mit einem doch sehr starken Aggressionspotenzial, das in mir auch vorhanden ist.
Geht Günter Uecker an. Sein Terrororchester aus dem Jahr 1968 ist mit Absicht eine akustische Zumutung. Rund 30 Geräte und Apparate des Alltags stören, irritieren, machen Krach.
Alles, was in meiner Umgebung war, habe ich immer verarbeitet. Wie man als Kind so Töpfe geschlagen hat, nicht so ganz aus den Umständen entstanden, die mich umgaben. Also oder bei Umzügen oder irgendwo im Atelier standen und sagten, ah, das kommen wir jetzt mit dem. Nicht, das ist einfach nur Randale.
Der stille Uecker, in sich gekehrt, kontemplativ. Die Sandmühle aus dem Jahr 1970 ist eine leise Arbeit. Memento Mori, ein Sinnbild unerbittlich verrinnender Lebenszeit. Geknotete Schnüre ziehen Muster in den Sand, unaufhaltsam, graben Spuren ein wie Geißelpeitschen auf der Haut. Günter Uecker hat keinen festen Galeristen wie andere Künstler. Seine Frau Christine übernimmt die Organisationsarbeit hinter der Kunst. Auch Sohn Jakob ist ab und zu eingebunden. Die Uckers, ein Familienbetrieb. Die Ostseeinsel Wustrow ist Günter Uckers Heimat. Ich bin ein einfacher Bauernjunge, der die Kunst für sich entdeckt hat, sagt er über sich. Hier ist er aufgewachsen. Bei Kriegsende 1945, Uecker war 14 Jahre alt, nahm die Rote Armee die Insel ein. Der Junge versuchte, Mutter und Schwestern vor den heranrückenden Sowjetsoldaten zu schützen.
So habe ich die Haustür dann zugenagelt, auch nicht bedacht, dass wir selber da nicht mehr rauskommen. Also einfach aus einer panischen, instinkthaften Handlung wehrhaft zu sein, aber auch zugleich Schutz herzustellen Für, ja, in dem Fall immer für meine beiden Schwestern und meine Mutter. Und andere Frauen, die dann später dazukamen, es waren dann doch einige. Das hat mich sehr geprägt. Also da kann ich sagen, es ist eine Schlüsselerfahrung für mein künstlerisches Handeln in der späteren Zeit bis heute.
Wustrow ist der Ort seiner Erinnerungen. An den Vater, der den Sohn hier verprügelte, weil der immerzu zeichnete. An eine Jugend in der DDR, wo er lernte, Kunst in den Dienst der Partei zu stellen. Und an eine Natur, deren Rhythmus er liebte und fürchtete.
Diese Wechselbeziehung ist eine große Emotion, die in mir vorkommt und manchmal als Melancholie auftaucht, aber auch manchmal als Freude und Jubel, nicht? Und so das Durchatmen der Weite. Mein Gott, ich lebe.
Wustrow ist heute eine verlassene Insel, auf die Öka regelmäßig zurückkehrt. In der DDR war hier militärisches Sperrgebiet. Bis heute ist der Ort nicht bewohnt. Nur Öka kann hier arbeiten.
Wustrow ist überwachsen und es ist ein Dschungel. Und hier habe ich eine Malerei in den Boden gefehlt, sozusagen in den Boden meiner Kindheit. Und um auch einen Anfang zu setzen, hier möchte ich nämlich auch malen, so wie ich das früher als kleiner Junge getan habe. Und so habe ich hier schon mal ein Aquarell am Ufer der Ostsee gefehlt. Ich habe sowas in den Boden getrieben, das eine gewisse Befestigung bedeutet. Und ich fühle mich auch mit diesem Land verbunden, also auch befestigt. Das ist jetzt noch eine visuelle, künstlerische Übertreibung meiner Empfindung. Dieser Ort ist aber von dem Zauber umgeben, der mich auch so umfängt. Ich bin auch nicht fähig, es zum Ausdruck zu bringen, sprachlich. Es ist irgendwie auch, das macht mich blind. Die geistige Heimat ist ja nun die Sprache und ist der Werdegang, den man durchgemacht hat. Das sind auch die Orte, wo man studiert hat und da, wo ich heute auch lebe, im Rheinland. Das ist Prägung, aber diese frühe Erfahrung, so barfuß über den Acker gelaufen zu sein und die Pferde geführt zu haben und das Erleben dieses Windes und dieser Elemente hier, es ist ja wie eine Urlandschaft. Es liegt ja schon an Skandinavien, es hat das gleiche Klima. Und das ist doch etwas, das ich jetzt umarmen kann, das ich einatmen kann und das mich eigentlich mit großer Freude erfüllt, dass ich wieder hierher kommen darf.
Mehr als 30 Jahre war das unmöglich für ihn. Nach dem gescheiterten Volksaufstand vom Juni 1953 hatte er die DDR verlassen. Der damals 24-Jährige brach auf in den Westen. Er ging an die Kunstakademie Düsseldorf, übernachtete auf Matratzen, weil er kein Geld hatte. Er wollte unbedingt bei Otto Pankok studieren.
Dann habe ich dann diesen Lehrer ausgewählt, wo ich dann in der DDR mal ein Blatt in die Hände bekam, wo er einen Holzschnittartiges Gebilde gemacht hat. Jesus zerbricht ein Gewehr auf dem Knie, nicht? Da habe ich gesagt, also, und dann gehört, ist der Antifaschist, hat er Malverbot. Malverbot war das höchste Privileg, das man hatte. Also er hatte beides und hatte auch eine linke Gesinnung, die mir nahe kam, weil ich ja dialektisch geprägt war, dialektischer Materialismus. Und so war er mir ein Mensch. Nicht? Und dass er auch ein Künstler war, das habe ich sehr respektiert bis heute. Aber er war ein Mensch, da ich ja alleine kam und ihm auch alleine begegnet bin, dann erst später Hulda, seine Frau, kennengelernt hat, die manchmal sonntags einen Topfkuchen mir gemacht hat mit Schokolade und hellem Gebäck, so Sandkuchen, war sehr schön, so ein Gugelhupf oder so. Das hat mich aufgefangen, da ich da draußen schlief. Ich war ja hier Penner, nicht zu der Zeit.
Nach dem Studium bei Pankok fasste der junge Absolvent schnell Fuß in der rheinischen Kunstszene. entwickelte seinen eigenen Stil. Der Nagel wurde entscheidend für sein künstlerisches Image. Ende der 50er Jahre mischte Zero die rheinische Kunstszene auf. Eine Künstlergruppe der jungen Bundesrepublik, die mit Licht, Luft und weißer Farbe experimentierte und eine ganz neue Kunst machen wollte. 1961 trat Uecker der Gruppe bei. Er stellte bei Alfred Schmeler aus, einem der progressivsten Galeristen dieser Jahre. Sechs Jahre später löste sich Zero auf. Uecker ging seinen eigenen künstlerischen Weg.
Hier wird Sand durch Wind transportiert. Dieser Sand formiert sich durch den Einfluss von Wind selbsttätig. Der Sand dient hier als Medium, diesen Bewegungszustand sichtbar zu machen. Der Wind ist ein unsichtbarer Faktor, der mit der Schwere des Sandes etwas beginnt und sich darin deutlich macht.
Offensichtlich geht es Uecker darum, sich vom Image des Nagelkünstlers zu befreien, auch auf die Gefahr hin, seinen Marktwert dabei einzubüßen. Den Blickfang in der Ausstellung bildet jedoch ein Objekt aus einer früheren Periode, ein zweiteiliger Riesennagel.
Günter Uecker trägt seine Kunst in die ganze Welt, stellte bis heute in über 57 Ländern aus. Überall sucht er den Dialog, lässt sich inspirieren von dem, was ihm fremd ist.
Die Quellen der Kunst sind nicht in der Kunst zu finden, sondern die Quellen der Kunst liegen außerhalb der Kunst. Und mit künstlerischen Mitteln, mit denen ich umzugehen vermag, kann ich zum Beispiel doch meine individuelle Wahrnehmung, meine Erschütterung, meine Position zum Ausdruck bringen und mich stellen. Es ist eine Chiffre der Erschütterung, eine Chiffre des Mitgefühls, eine Chiffre des Seins und eine Lebensaufsässigkeit. Also es macht mich an.
Kunst, nur um der Kunst willen, hat mich nie interessiert, sagt Uecker. Er brauche die Erfahrung, die Begegnung. Und er sehne sich nach Landschaften, nach Austausch mit anderen Kulturen. Besonders gern geht er an Orte, an denen die Gesellschaft im Umbruch ist. Wie in den 90er Jahren in Vietnam.
Und dass man dann mit diesen Menschen ja auch in Berührung kommen möchte, das würde ja dazu, dass ich gerne nach Vietnam ging, nach Hanoi und mit Studenten dort arbeitete und diese Skulptur machte, auch unter dem Thema Verletzungen sind wahrscheinlich die einzigen Sprachformen, die uns Gemeinsamkeit vermitteln. Und so war dieser Ort, den ich dann gebaut habe in Vietnam, eine Erinnerung an die Fallgruben, wie